Glaubensverkündigung in der Gegenwart. Immer wieder ein zentrales Thema in kirchlichen Kreisen und heute auch bei uns im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Leon Bichler heißt Sie dazu herzlich aus München willkommen. Beim Stichwort Glaubensverkündigung denken sicher viele in diesem Bereich engagierte Menschen beispielsweise an das Thema Glaubenskurse. Und so widmen wir uns heute den Do's und Don'ts der Glaubensverkündigung am Beispiel von Glaubenskursen. Das heißt, den Tipps dazu, was man dabei am besten tun oder lieber unterlassen sollte. Dazu habe ich heute Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, den Beauftragten für Glaubenskurse und Evangelisierung in der Erzdiözese Freiburg, bei mir in der Sendung, der auch regelmäßig im Kurs Null bei der Ausstrahlung seines Glaubenskurses zu hören ist, der sich an seinen Buchtitel Im Geiste neu – Glaubenskurse für Einzelne und Gruppen anlehnt. Dr. Schäffer, schön, dass Sie heute hier sich Zeit genommen haben und herzlich willkommen auf Radio Horeb.
Ja, vielen Dank. Ich möchte auch von mir aus jetzt alle, die jetzt zuhören, recht herzlich begrüßen und besonders natürlich die, die vielleicht die ersten beiden Ausstrahlungen meiner Glaubenskursvorträge schon gehört haben.
Dr. Schäffer, bevor wir im späteren Verlauf der Sendung auf die Tipps kommen, was man bei der Umsetzung von Glaubenskursen tun und unterlassen sollte, und gerade auch für alle Hörer, die Sie heute zum ersten Mal hören, stellen Sie sich doch bitte uns kurz noch etwas ausführlicher vor und erzählen Sie uns doch bitte auch, wie Sie eigentlich zur Arbeit mit Glaubenskursen gekommen sind.
Ja, mein Name ist Wilhelm Schäffer, ich bin Priester der Erzdiözese Freiburg. Bin 1974 zum Priester geweiht worden, habe also inzwischen schon mein 40. Priesterjubiläum hinter mir, bin 68 Jahre alt, geboren in Mannheim, das zur Freiburger Diözese gehört, wohne jetzt allerdings in Lauf, das ist hier ziemlich in der Mitte der Diözese, auf halbem Weg zwischen Baden-Baden und Offenburg. Wer sich ein bisschen auskennt, kann sich das vorstellen. Ich habe zunächst einmal so eigentlich eine recht normale Laufbahn als Priester gehabt, zwei Kaplansstellen. Und dann war ich später freigestellt zum Promotionsstudium bei Professor Pfeifel in München. Und in dieser Zeit bin ich dann auch zum ersten Mal mit Glaubenskursarbeit in Berührung gekommen. Denn ich habe dort gewohnt in einer Priestergemeinschaft, in einem Neubaugebiet. Es war damals neu gebaut, München-Neuperlach. Inzwischen sind die Verhältnisse dort völlig anders, als sie damals waren. Damals war es auch ein sehr junger Stadtteil und Gemeinden im Aufbau. Und der Pfarrer Gartner, der dort tätig war, der hat also regelmäßig mit Glaubenskursen gearbeitet. Er hat damals den Glaubenskurs von Herbert Mühlen verwendet, Einübung in die christliche Grunderfahrung. Und da habe ich zum ersten Mal erlebt, was man bewirken kann mit Glaubenskursen in der geistlichen Gemeindeaufbauarbeit. Und ich habe dann später mein eigenes Glaubenskursmodell entwickelt. Das Modell von Herbert Mühlen ist ja sehr stark verknüpft mit der charismatischen Erneuerung. Bei aller Hochschätzung der charismatischen Erneuerung hatte ich doch das Gefühl, wenn man Gemeindekurs macht, soll das ein bisschen, ja, wie soll man sagen, etwas neutraler sein. Das heißt, nicht schon eine Vorentscheidung, wenn eine bestimmte Spiritualität treffen, wohl aber schöpfen aus den Spiritualitäten geistlicher Erneuerungsbewegungen. Ich selbst bin ja verwurzelt in der Fokularbewegung, die ich schon während meines Studiums kennengelernt habe, und bin, seit ich Priester bin, eigentlich immer auch in einer der Priestergemeinschaften der Fokularbewegung gewesen. Zunächst habe ich Glaubenskurse, wenn man so sagen darf, privat gehalten. Also ich habe sie in meinem Einsatzfeld gehalten. Nach dem Promotionsstudium in München war ich 4 Jahre Studentenpfarrer in Freiburg für die Pädagogische Hochschule und habe dort den Glaubenskurs eingesetzt. Die Premiere war noch in München, in einer der Pfarreien dort in Neuperlach, und dann in Freiburg in der Studentengemeinde. Dann kam ich nochmal zum Studium nach München. Ich sollte eigentlich eine Habilitationsarbeit schreiben, also die Lehrbefugnis für die Universität erwerben. Aber es gab dann verschiedene Anlässe, die mich dazu geführt haben, das in Frage zu stellen. Eigentlich 2 Gründe. Der eine war der, es hat sich dort unter den Münchner Pfarrern herumgesprochen, dass ich Glaubenskurse halte, und ich habe so viele Anfragen bekommen, dass ich bald nicht mehr zum Studieren kam. Und das andere war, in der Freiburger Diözese dachte man sehr intensiv über das Thema Evangelisierung nach. Und ich dachte mir, der Glaubenskurs könnte dazu ein guter Beitrag sein. Ich habe mich damals an Erzbischof Oskar Seyer gewandt, der damals Freiburger Erzbischof war, und habe ihm diesen Vorschlag gemacht, mit Hilfe der Glaubenskurse in der Diözese zu arbeiten. Das ging natürlich, wie immer in solchen Fällen, erstmal durch die Entscheidungsmühlen im Ordinariat. Also ein halbes Jahr gedauert, bis die Entscheidung getroffen war. Aber dann bekam ich den Auftrag, ganz offiziell in der Freiburger Diözese mit Glaubenskursen zu arbeiten. War zunächst stationiert am sogenannten Geistlichen Zentrum in Sasbach, also einem Tagungshaus der Erzdiözese, das darauf spezialisiert war, also ausgesprochen geistliche Angebote zu machen. Habe dort auch in der Arbeit mitgewirkt, bin aber dann in den folgenden, ja inzwischen sind es fast 30 Jahre, dass ich diesen Auftrag habe, in der ganzen Diözese herumgekommen. Also habe Dutzende von Glaubenskursen gehalten, in verschiedenen Formen, in der klassischen Form als Langzeitkurs mit einem Abend in der Woche über längere Zeit, aber auch in Kompaktfassungen, ähnlich wie eine Gemeindemission als Woche der Glaubenserneuerung oder auch als Multiplikatorenkurs zum Kennenlernen, eben dann am Geistlichen Zentrum in Sasbach. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass daran sehr viel Interesse besteht und dass auch einiges wächst. Also ich komme später noch ein bisschen zu den Zielen der Glaubenskurse. Schon gemerkt, dass zum einen Leute wirklich innerlich in Bewegung kommen und zum anderen es auch möglich ist, Glaubensgruppen aufzubauen aus Glaubenskursen heraus. Und diese Arbeit mache ich bis heute. Ich war zeitweise, nachdem Sasbach das geistliche Zentrum geschlossen wurde, im erzbischöflichen Seelsorgeamt tätig, habe aber von dort aus eigentlich im Wesentlichen die gleiche Arbeit gemacht. Ja, was erwarte ich mir von Glaubenskursen? Warum mache ich das? Also, das Glaube und Kirche heute in einer Krise sind, das braucht man, glaube ich, nicht eigens zu betonen. Das nimmt eigentlich jeder wahr. Zumindest hier in Deutschland, weitgehend auch in ganz Europa. Weltweit ist das nicht so der Fall. Es gibt auch Regionen der Welt, wo das Christentum im Aufschwung ist. Aber hier bei uns ist es unübersehbar. Und die Frage ist natürlich, woher kommt das und wie kann man dem begegnen? Mir ist schnell deutlich geworden, dass eine geistliche Erneuerung auch ein Schlüssel ist für jede Reform und jede Erneuerung in der Kirche. Also egal, was man tut, auch zum Beispiel in der Gemeindearbeit, in der Sakramentenpastoral, in der Glaubensverkündigung an Erwachsene, dass der Schlüssel ist eigentlich die geistliche Erneuerung. Wenn da etwas geschieht, dann wird auch alles andere lebendiger. Wenn da nichts geschieht, bleibt alles, ja, wird alles andere irgendwie hohl und leer. Also es hat nicht diese Zündkraft, wie wenn ein geistlicher Impuls dahinter steckt. Und deswegen habe ich meine Kräfte eben auch dieser geistlichen Erneuerung gewidmet, mich also konzentriert auf die Glaubenskurse. Man muss ja vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren. Unter der Bezeichnung Glaubenskurs laufen ja heute die unterschiedlichsten Dinge. Es gibt auch viele Glaubenskurse, die mehr Informationscharakter haben, also mehr katechetischen Charakter, könnte man sagen, auf Glaubensinformation ausgerichtet. Wenn ich von Glaubenskursen spreche, dann meine ich solche, die das Leben aus dem Glauben im Blick haben und eine persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, eine Erneuerung des Gebetslebens, eine Neuentdeckung des Evangeliums und eben auch ein Wandel im persönlichen Leben, also ein geistlich-existenzieller Glaubenskurs. Und dementsprechend ist dann mein eigener Kurs auch konzipiert.
Und wie ist eine geistliche Erneuerung, von der Sie jetzt gesprochen haben, denn möglich? Was für Bausteine sind denn dafür mindestens nötig, Ihrer langjährigen Erfahrung nach?
Ja, da kommen wir jetzt eigentlich fast schon ein bisschen auch zu den Zielen des Glaubenskurses. Ich muss das vielleicht ein bisschen jetzt doch vorwegnehmen. Also eines der wichtigsten Ziele ist, das aufzubauen, was man eine Beziehungsreligiosität nennen kann. Also das ist ein Begriff, den ich mir selber dafür geprägt habe. Da steckt auch eine langjährige Reflexion dahinter und ein Stück eigene Erfahrung. Also ich habe an mir selber einen tiefgreifenden Wandel des Glaubensstils erlebt. Ich bin in einer gut katholischen Familie aufgewachsen und habe damals auch einen ordentlichen Religionsunterricht erlebt, habe von da aus mich entschlossen, Theologie zu studieren und Priester zu werden. Das war im Großen und Ganzen eigentlich eine positive Erfahrung, dass der etwas gefehlt hat, Das habe ich zunächst gar nicht gemerkt. Das habe ich erst gemerkt, als ich mit etwas anderem in Berührung kam. Wenn ich heute zurückblicke, dann muss ich sagen, die Religiosität meiner Kindheit war eine Lehren- und Pflichtenreligiosität. Also so Formulierung aus dem Religionsunterricht, was heißt katholisch sein? Ein Katholik zeichnet sich dadurch aus, dass er die Lehre der Kirche für wahr hält und dass er seine religiösen und moralischen Pflichten erfüllt. Kurzformel. Und das hatte seine Stimmigkeit, man hatte eine Art Orientierungssystem, ein weltanschauliches in Form der Lehre der Kirche und auch ein praktisches in Form der Pflichten. Wie gesagt, dass da etwas gefehlt hat, es ist mir erst dadurch klar geworden, dass ich Leute kennengelernt habe, die aus einer tieferen Quelle lebten, nämlich aus einer persönlichen Neuentdeckung des Evangeliums. Das geschah vor allem durch die geistlichen Erneuerungsbewegungen, also sehr stark durch die Fokularbewegung, die ich als erste von den verschiedenen Bewegungen kennengelernt habe. Ich habe später mich umgeschaut, ich habe Kontakt mit der charismatischen Bewegung, arbeite auch sehr eng mit dem Cursillo zusammen. Viele andere kenne ich durch persönliche Kontakte, ohne mich jetzt weiter rein vertieft zu haben. Was ich dort gemerkt habe, ist, da ist ein anderer Stil des Glaubens. Das ist, so paradox das jetzt klingt, der mir altbekannte katholische Glaube. Und doch hatte ich das Gefühl, eine neue Religion kennenzulernen. Von der Art und Weise, wie man es praktiziert hat. Da war eine Freude am Glauben da, da war eine persönlichere Beziehung zu Jesus Christus da, da war auch Gemeinschaft da, das hat sich dann auch in Liedern ausgedrückt. Es war eine ganz andere innere Kraft da. Woher die kam, ist mir erst nach und nach klar geworden. Es ist eben die Neuentdeckung des Evangeliums im Sinne der guten Nachricht. Evangelium bedeutet ja wörtlich übersetzt gute Nachricht. Und wenn man jetzt fragt, Lehren und Pflichten, würde man das so ohne weiteres als gute Nachricht bezeichnen, also wohl eher nicht. Pflichterfüllung ist zweifellos etwas sehr Ehrenwertes, aber im Großen und Ganzen empfindet man das als Aufgabe und Anstrengung und vielleicht manchmal auch als Mühsal. Man würde es nicht unbedingt eine gute Nachricht nennen. Also das Geschenkhafte am Glauben, das kam da viel mehr zum Ausdruck, dass nicht am Anfang die Pflichten stehen, sondern am Anfang das Geschenk der Liebe Gottes und eine neue Beziehung zu ihm, eine Vertrauensbeziehung zu ihm, die uns Jesus bringt. Das Leben aus der Liebe Gottes, das dann auch heilende Auswirkungen auf den Menschen hat, wie man am Heilswirken von Jesus ja auch sehen kann in den Evangelien. Menschen erleben, dass von Gott auch etwas Positives, Heilendes, Erneuerndes, Frohmachendes ausgeht. Und das, da ist mir klar geworden, das ist die eigentliche Energiequelle des christlichen Glaubens. Die liegt nochmal hinter allem. Also hinter Lehre, hinter den Geboten, hinter den Gottesdiensten, hinter dem kirchlichen Leben liegt noch einmal diese Energiequelle des Evangeliums, der guten Nachricht, des Lebens aus der Beziehung zu Gott, der Vertrauensbeziehung zu Gott. Und deswegen nenne ich es eine Beziehungsreligiosität auch in der anderen Hinsicht, dass daraus neue Beziehungen unter Menschen wachsen, also dass Gemeinschaft für den Glauben bedeutsam ist. Das war mir eigentlich von zu Hause her auch eher fremd. Das habe ich dort auch entdeckt, auch als für mich wertvoll, obwohl ich selber eher ein Einzelgänger-Typ bin, der auch gut alleine zurechtkommt. Da habe ich entdeckt, wie wertvoll Gemeinschaft ist, gerade auch geistliche Gemeinschaft, und habe seitdem eben auch immer in Gemeinschaften gelebt. Und eigentlich möchte ich vor allem das durch meine Glaubenskurse weitervermitteln, diese Beziehungsreligiosität, das Leben aus der Liebe Gottes, die Erfahrung von Heilung und Versöhnung, die Erneuerung des Lebens, das innere Wachstum und dann eben auch das Hineinwachsen in Gemeinschaft. Mit anderen Christen im Gespräch zu sein, im Austausch über Leben und Glauben zu sein. Auch daraus erwächst eine neue Lebendigkeit, was wir übrigens weltweit eigentlich sehen können. Das ist hier bei uns in Deutschland absolut unterentwickelt, aber weltweit sieht man überall dort, wo etwa in kleinen christlichen Gemeinschaften oder Nachbarschaftsgemeinden oder Basisgemeinden, die tragen unterschiedliche Namen in unterschiedlichen Weltregionen, aber es geht immer um das Gleiche, dass Menschen zusammenfinden, um vom Wort Gottes ausgehend miteinander ins Gespräch über Glaube und Leben zu kommen und Gemeinschaft zu bilden. Und da, wo das geschieht, wird Kirche lebendig. Und das ist die Aufgabe, die hier bei uns eigentlich noch zu erfüllen ist.
Ihre Glaubenskurseinheiten und gerade auch Der im Kurs 0 von Ihnen ausgestrahlte Glaubenskurs zielt ja auch wesentlich eben nicht nur auf die Vermittlung von Glaubenswissen ab, wie Sie es schon geschildert haben, sondern darauf, dass man eine persönliche Beziehung zu Gott findet. Und wie haben Sie eigentlich, bevor Sie die Glaubenskurse selbst entwickelt haben und Beauftragter dafür wurden in der Erzdiözese Freiburg, wie haben Sie eigentlich eine tiefe Beziehung mit Gott entwickelt? War das wesentlich auch durch die Gemeinschaft mit anderen Menschen bedingt, von der Sie jetzt erzählt haben?
Ja, es war auch dadurch sehr stark bedingt. Aber es ist natürlich auch eine sehr persönliche innere Entwicklung, die sich über längere Zeit hingezogen hat. Also auch eine Entwicklung in meinem persönlichen Gebetsleben. Ich kann es nicht an einem Punkt festmachen. Es gibt ja Leute, die haben ein Bekehrungserlebnis. Sie können sagen, da und da bin ich von Gott berührt worden und seitdem bin ich überzeugter Christ oder bekehrter Christ oder wie immer man das nennen will. Das war bei mir nicht so schlagartig. Ich bin da wohl eher auch ein Entwicklungstyp, wo die Dinge auch ihre Zeit brauchen und auch immer auch gut reflektiert werden. Aber es hat sehr starke Veränderungen gegeben, gerade auch durch das Mitleben mit den Gemeinschaften der Fokularbewegung. Später auch durch die Begegnung mit der charismatischen Bewegung. Ich habe den schon mal genannten Kurs von Herbert Mühlen selbst mitgemacht, und zwar noch bei Herbert Mühlen selber als Multiplikatorenkurs, was mich damals auch sehr berührt und betroffen hat, was noch einmal einiges zu dem dazugefügt hat, also vor allem was so das ganz persönliche Gebetsleben betrifft, was ich in der Fokularbewegung schon kennengelernt habe.
Sie hören den Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb, heute zum Thema Glaubensverkündigung, insbesondere in puncto Glaubenskurse. Wenn Sie zu Hause Fragen und Anregungen jetzt zum Thema haben, rufen Sie uns doch ganz einfach an und kommen Sie dazu mit uns ins Gespräch im Laufe der Sendung unter 089 517 008 008 oder außerhalb Deutschlands unter 0049 89 517 008 008. Gleich geht's dazu bei uns weiter. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zu unserer Sendung über die Do's und Don'ts der Glaubensverkündigung bei Glaubenskursen. Im Gespräch bin ich darüber mit Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, dem Beauftragten für Glaubenskurse und Evangelisierung in der Erzdiözese Freiburg. Dr. Schäffer, bevor wir jetzt später auch noch gezielter darauf eingehen, was man bei der Planung und Durchführung von Glaubenskursen unbedingt tun bzw. besser unterlassen sollte, erzählen Sie doch bitte noch weiter, was kann denn heutzutage überhaupt noch Sinn und Ziel von Glaubenskursen sein, besonders vor dem derzeitigen Hintergrund von Glauben und Kirche in der Gesellschaft?
Ja, ich möchte anfangen mit einem Satz von Karl Rahner, der relativ bekannt ist. Rahner sagte vor Jahrzehnten, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht sein. Dann hat man lange gerätselt, was ein Mystiker gemeint sei. Das liegt aber auch daran, dass das Zitat unvollständig ist. Rahner hatte sehr genaue Vorstellungen. Das vollständige Zitat lautet nämlich, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein. Das heißt, einer, der etwas erfahren hat. Oder er wird nicht sein. Einer, der etwas erfahren hat. Darum ging es ihm nicht um Mystik im Sinne von Visionen oder sowas, sondern dass Menschen von Gott berührt werden, dass sie Erfahrung mit Gott in ihrem Leben machen können. Und das zu ermöglichen, das ist eigentlich der Sinn von Glaubenskursen. Wie wichtig das ist uns heute wahrscheinlich klarer als zu der Zeit, als Rahner diesen Satz ausgesprochen hat. Denn damals war die Glaubens- und Kirchenkrise noch bei weitem nicht so stark ausgeprägt wie heute. Heute ist es ja so, dass man in manchen Gemeinden fast schon das Ende absehen kann. Sie zerbröckeln immer mehr und anscheinend nichts kann das aufhalten. Also irgendwo wird man ganz zentral ansetzen müssen, da am Herzen des Glaubens, da wo Menschen von Gott berührt sind. Nur solche werden in unserer Zeit den Glauben weitertragen können. Und Glaubenskurse sollen einen Rahmen schaffen, in dem das möglich ist. Das kann man nicht machen, weil es ja auch ein Werk der Gnade ist. Aber man kann Bedingungen schaffen, in denen das leichter möglich ist und Menschen dazu hingeführt werden, offener zu werden dafür, dieses Berührtwerden von Gott dann auch geschenkt zu bekommen. Es ist vielleicht sinnvoll, wenn ich ein bisschen was auch dazu sage, wo ich die Ursachen der Glaubenskrise heute sehe. Es gibt nicht eine Ursache. Oft verweist man auf die Wohlstandsgesellschaft, die natürlich bei uns schon lange dauert und eine gewisse Gleichgültigkeit einfach erzeugt hat. Wenn man so sagt, ich glaube nichts und mir fehlt nichts, sagen viele. Ich karikiere das gern mal und sage, ja, die Leute könnten auch sagen, ich denke nichts und mir fehlt auch nichts. So ist es weithin oft, dass man das Leben einfach dahin plätschert, ohne dass man über irgendwas nachdenkt. Das wird dadurch begünstigt, ist aber nicht die einzige Ursache. Also ich denke, eine viel wesentlichere Ursache ist der weltanschauliche Pluralismus und der ist eine Folge der Aufklärung. Also die Wurzeln gehen also mindestens 200 Jahre zurück. Die Aufklärung hat sehr viel Positives gebracht, nämlich die ganzen bürgerlichen Freiheitsrechte, inklusive natürlich Meinungs- und Religionsfreiheit. Und wir genießen natürlich heute all diese Freiheiten und die Demokratie und die Menschenrechte. Aber es ist fast zwangsläufig, dass in einer solchen Gesellschaft es eine weltanschauliche Pluralität gibt, dass es die unterschiedlichsten Religionen gibt, die unterschiedlichsten Weltanschauungen, auch die Möglichkeit an gar nichts zu glauben, einfach Atheist zu sein und dass der christliche Glaube in eine Konkurrenzsituation gerät, was zunächst einmal als Verlust erscheint, weil viele sich natürlich vom traditionellen Glauben abwenden. Ich denke aber, dass es auch eine Chance ist, wieder mehr zum Wesentlichen durchzustoßen und aus den tieferen Quellen des Glaubens zu leben. Wenn das gelingt, wird der christliche Glaube sich auch bei uns behaupten können und vielleicht auch irgendwann mal wieder einen neuen Aufschwung nehmen.
Wie kann denn das gelingen? Also Sie sprechen von einer pluralistischen Gesellschaft, wo dann eben auch viele Religionen nebeneinander als ja vermeintlich gleichwertig stehen. Wie kann es denn dann gelingen, dass man die ja Einzigartigkeit und den besonderen Zugang zur Wahrheit in der Fülle innerhalb des katholischen Glaubens erweisen kann?
Also zunächst geht es mir hier nicht um einen argumentativen Aufweis. Es geht darum, dass Menschen auch dazu befähigt werden, aus ihrer persönlichen Erfahrung ein Zeugnis zu geben. Und damit sind wir im Grunde wieder bei dem Satz von Rana, der Christ der Zukunft wird einer sein, der etwas erfahren hat, der aus seinem persönlichen Leben heraus sagen kann, wie der Glaube ihn trägt, wie er mit Gott lebt, was ihn berührt, was ihn positiv verändert hat, der vielleicht auch konkrete Erfahrungen erzählen kann, wie er Leiden bewältigt hat, wie er Gebetserhörungen erlebt hat, wie er Gemeinschaft gefunden hat und ähnliches mehr. Und das ist eigentlich das, was eigentlich am Ende überzeugen kann. Zu jedem Argument findet man ein Gegenargument. Ich habe das oft genug in Diskussionen erlebt, dass sie sich endlos im Kreis drehen und dass man zu jedem Argument immer ein Gegenargument weiß. Dagegen, wenn jemand aus seiner Erfahrung sagen kann, ja, so habe ich das erlebt und daraus lebe ich, dann habe ich auch keine Garantie, dass andere das übernehmen für sich, aber es ist was Authentisches, man kann das nicht wegdiskutieren. Und da wäre man natürlich gleich auch bei einem Punkt, das ist ja auch das Thema dieses Interviews, worauf kommt es an in der Glaubensverkündigung? Zeugnis aus persönlicher Erfahrung ist ein ganz wesentlicher Punkt und dazu natürlich die entsprechende Sprachfähigkeit, die auch eingeübt werden muss. Das geschieht unter anderem auch in den Glaubenskursen, denn zu jedem Glaubenskurs gehören außer den Vorträgen, die ja jetzt auf Radio Horeb übertragen werden, immer auch Gespräche in Kleingruppen über die entsprechenden Themen. Und das erlebe ich dann schon. Ich bin oft erstaunt, wie schnell Leute da auch in einen persönlichen Austausch, ein persönliches Gespräch kommen. Ich lege auch Wert darauf, auch die Leiter der Gesprächsgruppen sind angehalten, das Gespräch möglichst auf der persönlichen Ebene zu halten, also nicht ins Diskutieren zu kommen, sondern davon zu reden, was fangen wir selber damit an, welche Erfahrungen machen wir damit, auch wo sind Fragen, auch wo sind unsere Schwierigkeiten. Manchmal gehen Gespräche gerade dann in die Tiefe, wenn man auch die Schwierigkeiten miteinander austauscht und dann im Gespräch merkt, wie man sich gegenseitig stützt und trägt. Und auf dieser Ebene muss man miteinander reden. Das ist für viele etwas sehr Neues, aber im Rahmen von Glaubenskursen finden Menschen da auch hinein. Und ich hoffe und wünsche mir, es gelingt dann zum Teil auch, dass nach Glaubenskursen dann auch Gruppen entstehen, in denen das weitergepflegt wird.
Wie können denn Glaubenskurse helfen, persönliche Erfahrungen mit Gott zu machen? Wie kann denn der von Ihnen vorhin angesprochene Rahmen geschafft werden? Was ist das denn für ein Rahmen überhaupt?
Also, das spielt verschiedenes eine Rolle. Zum einen gibt es natürlich die entsprechenden thematischen Impulse, dann gibt es die Gespräche in den Gruppen und dann gibt es auch die Besinnungen für zu Hause. Also die Teilnehmer bekommen ein kleines Begleitheft mit, wo sie zu Hause dann die Impulse der einzelnen Zusammenkünfte vertiefen können und dann in ihrem Alltag auch schauen können, was fange ich jetzt damit an. Also, wie gesagt, das eigentliche Kern, dass Menschen von Gott berührt werden, ist nicht machbar. Aber die Inhalte von Glaubenskursen, und das gilt jetzt nicht nur für meinigen, sondern da gibt es Gemeinsamkeiten mit vielen anderen Glaubenskursen, die zurzeit verwendet werden, angefangen bei den Kursen von Herbert Mühlen über Leo Tanner und so weiter oder bis zum Alpha-Kurs. Es gibt ein paar inhaltliche Gemeinsamkeiten, die auf jeden Fall angesprochen werden müssen, und zwar möglichst auch in einer eher etwas zeugnishaften Weise. Das ist zunächst einmal die Beziehung zu Jesus, die Nachfolge Jesu. Dann auch die Liebe Gottes und deren Auswirkungen auf den Menschen. Das sind oft Dinge, die könnte man mit wenigen Sätzen sagen, aber ich lasse mir da Zeit dafür. Gerade auch Gottes Liebe, dieses Thema ist ja schon gesendet worden, auch erstmal etwas meditativ zu erarbeiten, auch einiges dazu zu sagen, welche Auswirkungen das im menschlichen Leben hat. Wie ich lerne, aus der Vergebung zu leben, aus einem Grundvertrauen zu Gott zu leben, wie es auch die Fähigkeit, Liebe zu geben, stärkt, wenn ich zuerst Liebe empfangen habe. Also gerade dieses Geschenkhafte am Glauben, von dem ich schon gesprochen habe, das kommt da sehr deutlich raus. Und da sind Menschen oft immer ganz überraschend berührt. Da muss man sagen, das mache ich nicht als Verkündiger, sondern da ist dann schon auch ein Stück weit die Gnade Gottes, der Heilige Geist am Werk. Dann muss natürlich über Umkehr und Lebenserneuerung gesprochen werden, dass es wichtig ist, Gott wirklich zur Mitte des Lebens werden zu lassen. Das wird dann auch das nächste Thema sein, das auf Radio Horeb übertragen wird. Dann ist mir sehr wichtig die Erfahrung von Heilung und Versöhnung. Gerade das Thema innere Heilung ist fast ein Alleinstellungsmerkmal meines Glaubenskurses. Ich habe das bei Herbert Mühlen kennengelernt, aber es gibt kaum einen anderen Glaubenskurs, der das überhaupt so thematisiert. Wir sind da ein bisschen im Grenzbereich auch zur Psychologie, wo es darum geht, eben auch die ganzen Belastungen der Lebensgeschichte aufzuarbeiten und tatsächlich auch eine Art innere Heilung zu erleben. Also das ist mit einer der bewegendsten Vorgänge zu erleben, wie Menschen da wirklich sich verändern, wie sie innerlich freier und froher werden, wie sie sich dann oft auch versöhnen können, wie Konflikte aufgelöst werden. Das ist eine der Erfahrungen von Erlösung. Ich glaube sogar, dass hier an diesem Punkt, wo es um seelische Heilung geht, der moderne Mensch seine Erlösungsbedürftigkeit am direktesten erlebt. Das kann man überall eigentlich feststellen. Der Boom der Psychotherapie natürlich, aber auch aus der Esoterik-Szene wird ja ständig irgendwas mit ganzheitlichem Heil angeboten. Ich sage dann ein bisschen suffisant, als das Heilswirken von Jesus war viel ganzheitlicher als alles, was heute so als ganzheitlich verkauft wird, weil es den ganzen Menschen berührt, an Leib und Seele, die Heilung von Krankheiten, die seelische Heilung, die Versöhnung, neue Perspektiven für das Leben, aber vor allem eben auch, was heute meistens ausgeblendet wird, die Vergebung von Schuld. Das ist auch ein dunkler Punkt heute. Schuld wird verdrängt, wird verleugnet, aber sie ist natürlich trotzdem da. Keiner will an irgendwas schuld sein, aber bei anderen ist man schnell mit Schuldzuweisungen bei der Hand. Das ist eine der Widersprüchlichkeiten unserer Zeit. Aber einen Weg heraus, den gibt es eigentlich nicht. Den gibt es eigentlich nur vom Glauben her, dass ich mir von Gott die Vergebung zusagen lasse und lerne daran zu glauben und auch tagtäglich, auch in kleinen Dingen, aus der Vergebung zu leben. Das ist ein entscheidendes Stück Erlösung.
Sie sagen also, Glaubenskurse sollen auch Mittel zur Heilung sein. Also was meinen Sie da mit Heilung genau, wenn Sie von innerer Heilung sprechen? Ist es nicht letztlich nur eine Art Erfolg einer psychotherapeutischen Methode, die da angewendet wird? Ist dann jede Psychotherapie schon eine Erlösung?
Also Psychotherapie stößt oft an enge Grenzen, weil ihre Stärke ist eigentlich, die Wurzeln unseres Unheilseins, unserer Probleme aufzudecken, aber sie dann zu lösen, das wissen einsichtige Psychologen inzwischen auch. Dazu muss man auf die inneren Kraftquellen eines Menschen zurückgreifen. Es gibt inzwischen therapeutische Ansätze, die das tun. Man kann sicher sagen, dass der Glaube eines Menschen seine tiefste Kraftquelle ist. Also wenn ich meine eigenen Belastungen, belastende Erinnerungen, Konflikte, Ängste, die ich zum Beispiel in mir spüre, wenn ich die dann im Gebet an Jesus Christus weggeben kann, dann geschieht oft dieser geheimnisvolle Vorgang, für den ich jetzt nicht weiter eine Erklärung habe, sondern einfach nur sagen kann, da geschieht eben Heilung, da wandelt sich etwas. Ich würde das nicht so betonen, wenn ich es nicht an mir selber erlebt hätte. Bei diesem schon genannten Kurs mit Herbert Mühlen hat er damals ein Gebet um Heilung der Lebensgeschichte vorgetragen. Und obwohl das jetzt 30 Jahre oder so her ist, steht mir das immer noch sehr deutlich in Erinnerung, wie viel dabei innerlich bei mir in Bewegung gekommen ist. Für mich war es ganz stark eine Erfahrung innerer Versöhnung. Das sind Szenen aus meiner Lebensgeschichte vor meinem inneren Auge aufgetaucht. Und ich konnte um Verzeihung bitten und ich konnte selbst verzeihen. Also innere Heilung und Vergebung und Versöhnung hängen da sehr eng zusammen. Und da muss man sagen, weil Sie Psychologie angesprochen haben, Vergebung und Versöhnung sind ein blinder Fleck weitgehend der Psychologie. Es gibt inzwischen einige wenige Psychologen, die sich dieses Themas annehmen. Ich habe vor einiger Zeit, wollte ich einfach mal wissen, was sagt die Psychologie zu dem Thema Vergebung oder Versöhnung? Habe einige psychologische Standardlexika aufgeschlagen. Und was geschah? Ich habe die Stichworte gar nicht gefunden. Es gab sie nicht. Und da ist mir klar geworden, dort, wo Heilung und Versöhnung zusammenhängen, das ist das genuine Feld der Religion. Das sprengt die menschliche Kunst. Ich schätze Psychologie sehr hoch. Das ist menschliche Kunst, die sehr viel leisten kann. Aber genau da ihre Grenze hat, wo die menschliche Kunst endet und eigentlich die Gnade wirken muss.
Sie sagen jetzt schon, Heilung hängt zum einen mit Glauben zusammen. Jesus sagt ja auch immer wieder, wie wir im Neuen Testament lesen können, dein Glaube hat dir geholfen, also immer im Zusammenhang dann auch mit Heilung. Und zum anderen sagen Sie, das hängt aber auch zusammen mit Schuld und Vergebung.
Teilweise. Also nicht immer. Es gibt ja auch Belastung der Lebensgeschichte, wo man jetzt nicht sagen kann, ist jemand selbst dran schuld, sondern da ist er das Opfer. Aber auch da ist oft Versöhnung nötig. Also wenn jemand zum Beispiel merkt, ich trage noch die Spuren einer belastenden Erziehung in mir herum, zum Beispiel einer übermäßig autoritären Erziehung, was es ja lange Zeit, das war ja fast Standard, eigentlich in der älteren Generation vor allem, dann muss er auch lernen, zum Beispiel seinen Eltern zu verzeihen, um wirklich ganz loskommen zu können davon und innerlich frei werden zu können. Also auch in der Hinsicht sind Vergebung und Versöhnung nötig, auch wo es nicht um eigene Schuld geht. Es gibt natürlich andere Situationen, wo Menschen auch einsehen müssen, dass sie ihr Leben in falsche Bahnen gelenkt haben. Das ist natürlich schon auch das Thema bei dem Thema Umkehr, dass alles mögliche andere in meinem Leben wichtiger war als der lebendige Gott und ich deswegen mich auch in Sackgassen manövriert habe, dann ist auch wirklich eine Umkehr nötig.
Sie haben jetzt auch schon des Öfteren das Wort Lebenserneuerung angesprochen. Was meinen Sie da konkret? Also einfach nur sozusagen verzeihen immer wieder oder was heißt hier Erneuerung?
Also Lebenserneuerung ist natürlich ein umfassenderer Begriff als jetzt Vergebung oder Heilung. Lebenserneuerung, der Kern ist, dass ich mein Leben auf Gott auszurichten lerne in allen Dingen. Das hat viele Aspekte. Da ist zum einen dieses Geschenkhafte, dass ich Heilung und Vergebung erlebe, dass ich Gottes Liebe erkenne und davon einfach auch gewandelt werde, auch mehr innere Freude, mehr Vertrauen, mehr Liebesfähigkeit entdecke. Aber auch, dass ich zum Beispiel in allen Dingen nach dem Willen Gottes frage oder nach dem Ruf Gottes frage und auch in der Hinsicht mein ganz praktisches Leben auf Gott ausrichte. Im Glaubenskurs illustriere ich das gern mit einer kleinen Zeichnung, einfach einem Kreis mit einer Mitte, also wie so eine Art Rad, das das Rad des Lebens symbolisiert. Und die Frage ist jetzt, um welche Achse kreist das Rad des Lebens? Kreist es um mich selber, um mein Ego, um ein kleinliches Ich oder ist die Mitte Gott? Und wenn die Mitte meines Lebens Gott ist, und ich zeichne da immer noch so ein Herz hinein, also wenn Gott in der Mitte meines Herzens wohnt, es ist eine Beziehungssache, dann wird mein Leben verändert. Die Wertordnung verändert sich, das, was mir wichtig und unwichtig ist. Die Beziehungen ändern sich. Überhaupt werden menschliche Beziehungen wichtiger dadurch. Die Nächstenliebe wird wichtig, wird auch befähigt zur Liebe, während ich vorher immer nur um mich selber kreise und gar nicht die Hände frei habe, um mich an andere zu kümmern, werde ich jetzt auch frei, auch für andere da zu sein. Und dann auch das Entstehen von Gemeinschaft natürlich. Das sind so ein paar Schlagworte zum Stichwort Lebenserneuerung. Also wie gesagt, das ist ein recht umfassender Begriff, der viele Aspekte hat.
Vielen Dank. Wir haben also bisher schon einige wertvolle Infos zur Glaubensverkündigung im Allgemeinen und zum Thema Glaubenskurse im Speziellen erfahren und gleich geht's bei uns weiter damit. Vor der Liedpause können jetzt unsere Hörer gerne anrufen und ihre Fragen dazu stellen, was man bei der Umsetzung von Glaubenskursen tun oder unterlassen sollte. Das geht unter 089 517 008 008. Aus dem Ausland erreichen Sie uns unter 0049 89 517 008 008. Bis gleich. Die Freundschaft mit Gott. Die Do's and Don'ts der Glaubensverkündigung, darüber bin ich heute auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer im Gespräch, dem Beauftragten für Glaubenskurse und Evangelisierung in der Erzdiözese Freiburg. Es geht also darum, was man in der Glaubensverkündigung, in Glaubenskursen speziell am besten tun sollte oder integrieren sollte und was man besser lassen sollte. Dr. Schäffer, jetzt haben wir schon einige Anrufer in der Leitung. Als erstes begrüße ich ganz herzlich Frau Enders aus Duisburg bei uns auf Radio Horeb. Grüß Sie Gott.
Grüß Sie Gott, danke schön. Herr Pfarrer Schäffer, ich habe eine Frage zu Rana, zu den Glaubenserfahrungen. Keinerlei mystische Erfahrungen. Ich habe auch schon Gottesdienste besucht mit charismatischen Gruppen und habe für mich die Erfahrung gemacht, dass da sehr häufig eine psychologisch-religiöse Nabelschau betrieben wird. Ich sage es jetzt mal so direkt. Welche Bedeutung hat denn das, Sie haben vom Authentischen des Glaubens gesprochen, welche Bedeutung hat das Authentische des Glaubens in Ihren Seminaren? Ich bringe einen Vergleich, vielleicht, dass Sie verstehen, was ich meine, im Vergleich zu ignatianischen Exerzitien zum Beispiel. Wo liegt da der Unterschied? Was ist das theologische Moment der Gnade, das man ja nicht herbeireden kann, aber diese Gottesmitteilung, das Offenwerden, wie Teresa von Avila sagt, das Hinhören, Hörer des Wortes, sagt Rana. Wie lösen Sie das ein in Ihren Kursen bei den Menschen?
Ja, zunächst mal, Sie haben mit Fehlformen angefangen, die Sie beobachtet haben. Sowas gibt es natürlich. Ich selber bemühe mich auch um eine reflektierte Art der Glaubensverkündigung. Also ich bin sehr bewusst auch Theologe dabei, obwohl das theologisch im Hintergrund steht. Aber wer ein bisschen von Theologie eine Ahnung hat, wird wahrscheinlich bei der Lektüre etwa meines Buches Im Geiste neu dann schon merken, wie viel theologische Reflexion auch dahinter steht. Und da versuchen eben auch Fehlentwicklungen damit gleich mal vorzubeugen. Ganz absichern kann man sich nicht dagegen. Sie haben gefragt nach Ignatius. Also die klassischen Exerzitien von Ignatius zielen eigentlich auf ähnliche Ziele. Nur muss man natürlich sagen, Ignatius lebt in einer anderen Zeit. Die inhaltlichen Akzente, die ich jetzt setze, die haben sich mir eigentlich aufgedrängt eben aus unserer Zeit heraus. Was müssen Leute in Berührung kommen, damit dieses neue Leben aus Gott, die Freundschaft mit Gott, so wie in dem Lied vorher gesungen wurde, damit das wachsen kann. Und da ist es eben vor allem die Entdeckung der persönlichen Liebe Gottes, die Umkehr, Heilung und Versöhnung. Und dann aber auch viel Praktisches. Also der zweite Teil meines Glaubenskurses, da geht auf viele praktische Fragen ein, des Gebetslebens, des Hören auf den Willen Gottes, die Nächstenliebe, das Leben aus dem Heiligen Geist, auch christliche Leidensbewältigung und schließlich auch das Leben in Gemeinschaft und mit Kirche und Gemeinde. Das sind so die Themen des praktischen Teiles. Ich hoffe damit einfach den Rahmen aufbauen zu können, wo das geschehen kann, was man Gnade nennt. Gnade ist Gnade, Gnade ist Geschenk, ist Zuwendung Gottes zu uns. Das ist nicht machbar. Und es geschieht auch schon mal einfach so. Menschen werden einfach so berührt von der Nähe Gottes in Momenten, wo sie gar nicht damit rechnen. Das kann auch schon geschehen. Also es geschieht natürlich nicht nur in Glaubenskursen. Aber Glaubenskurse sind ein Boden dafür, sagen wir mal, wo Menschen offen werden dafür.
Und welche Bedeutung hat die Bibel, welche Bedeutung hat das Wort Gottes in Ihren Seminaren? Welche Rolle spielt das bei der authentischen Deutung dieser Glaubenskurse?
Also natürlich schöpft die Verkündigung aus der Heiligen Schrift. Ich nehme natürlich immer wieder auch Bezug auf die Heilige Schrift dabei. In den Besinnungen, die die Teilnehmer für zu Hause mitbekommen, die beginnen immer mit einem Bibeltext. Und im Zusammenhang mit dem Thema Gebet, aber auch schon bei der allgemeinen Einführung, gebe ich auch eine kurze Einleitung oder eine ganz kurze Einführung zur persönlichen Bibelmeditation. Also insofern möchte ich auch den persönlichen, direkten Umgang mit der Heiligen Schrift als Inspirationsquelle erschließen. Und wenn aus dem Glaubenskurs heraus dann Gruppen entstehen, empfehle ich Ihnen zunächst mal immer das Bibelteilen. Das ist ja eine sehr persönliche Art des Umgangs mit der Heiligen Schrift ist. Also jetzt jenseits aller Theologie erstmal einfach zu fragen, was sagt Gott mir hier und jetzt durch sein Wort? Auch alle Fragen, auf die man keine Antwort weiß, erst einmal auszublenden, einfach nur zu schauen, wo bin ich angerührt und darüber zu sprechen, wo sind wir angerührt, sich gegenseitig auch wieder zu inspirieren. Und auf diese Weise kommt das Wort Gottes ins Leben hinein, wie man so schön sagt, Wort Gottes heute für mich oder heute für uns.
Ja, bei Bibelteilen geschieht auch Mystik im Grunde genommen. Das ist eine Frage der Deutung, ne? Wenn ich mein persönliches Leben in den Text mit hineinnehme und das teile mit den anderen Menschen, teile das Wort, und da ist ja auch viel Unausgesprochenes dabei, was aber eine Wirkkraft hat. Und das könnte man auch als eine Möglichkeit von Gnadenvermittlung verstehen.
Das kann dort jederzeit geschehen. Also man ist zumindest mal nah an der Erfahrung. Und ja, es gibt da natürlich, wenn der Austausch sehr intensiv ist, gibt es mal Momente, wo man wirklich die Gegenwart des auferstandenen Christus spüren kann und die Nähe Gottes spüren kann. Auch das, was Leute dann erzählen, das sind manchmal Erfahrungen ganz praktische aus dem Alltagsleben, aber manchmal sind es auch ganz tiefe Erfahrungen des Berührtwerdens von Gott.
Vielen Dank, Frau Enders.
Ihnen herzlich, ja.
Und es ist gut, dass über solche Dinge geredet wird, dass andere auch davon profitieren.
Ja, sehr schön. Ja. Danke.
Danke für die Impulse. Für Gott.
Ihnen auch. Danke.
Ja, jetzt hat auch noch eine andere Hörerin angerufen. Und zwar begrüße ich sehr herzlich in der Sendung Frau Häuft. Schönen guten Tag, Frau Häuft. Hallo.
Ja, hallo, ja, hier, ja, ja, erstmal grüß Gott, Herr Pfarrer Schäfer. Also ich bin ganz berührt jetzt gewesen von dem Vortrag, was Sie alles jetzt gesagt haben, weil ich vor 25 Jahren genau das erlebt habe. Aber, und ich möchte es jetzt eigentlich nur bestätigen, Fragen habe ich jetzt gar nicht dazu, denn ich habe diese neue Beziehung zu unserem Gott wirklich erlebt und die Liebe Gottes, und zwar ganz besonders in der Anbetung. Und aber auch, was Sie angesprochen haben, in der Vergebung und Versöhnung und auch durch die Lebensgeschichte, die ich dann eben in dem Bußsakrament dann auch weitergegeben habe. Also das war in einem Gebetskreis, der vor 20 Jahren eben war und leider Gottes jetzt doch aufgelöst worden ist. Aber trotzdem habe ich das so in mir so drin, dass ich, also ich kann nur das weitergeben, es wäre gut, wenn jeder Christ das erleben dürfte. Und wie Sie sagen, also da hat man wirklich diese persönliche Erfahrung auch, ne? Also dass die Liebe Gottes wirklich in einen so eindringt, dass man gar nicht mehr anders kann. Und dann eben, wie Sie auch gesagt haben, gerade eben das Wort Gottes auch, dass man das ganz anders liest, dann im Heiligen Geist liest und wirklich Gott fragt, erstmal, was willst du? Ne, was mich berühren soll für mich, für die Welt und für die Familie. Ne? Also ich wollte nur das bestätigen, dass es was Wunderbares ist, dass man diese Kurse durchführt in diese Richtung.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für Gott, vielen Dank für Ihr Zeugnis.
Ja, danke, danke, ja auch, bitte.
Wiederhören. Ja, so wie man sieht, der Glaube ist eben kein Einzelkämpfertum. Könnte man also jetzt zum Ende der Sendung, wo wir noch ja ganz konkret ein paar Do's und Don'ts der Glaubensverkündigung nennen wollen, also Dinge, die man tun oder unterlassen sollte, gerade auch bei Glaubenskursen, könnte man das sagen, also die Gemeinschaft zu pflegen, sich eben, wie Sie auch schon erwähnt haben, über die eigenen Glaubenserfahrungen auszutauschen, ist wichtig, damit es dann eben zum Beispiel auch fruchtbar wird bei anderen?
Ja, also die wichtigste Voraussetzung, überhaupt irgendwie in der Glaubensverkündigung, also der geistlichen Verkündigung wirken zu können, ist, dass man selber einen geistlichen Weg geht. Also dass man selber berührt ist in irgendeiner Weise. Das kann auf die unterschiedlichste Weise geschehen. Das kommt oft aus den geistlichen Bewegungen, aber auch aus den Bibelteilen und Ähnlichem heraus oder auch aus klassischen Ordensspiritualitäten zum Beispiel. Es gibt also tausend Wege dafür, aber es muss jemand selber einen geistlichen Weg gehen, muss wenigstens anfänglich das leben, was er geben will. Ich sage bewusst wenigstens anfänglich, weil man als Christ eigentlich immer Anfänger ist und es ist gut, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man immer das Evangelium nur sehr unvollkommen verwirklicht. Da scheue ich mich auch nicht, in meinen Glaubenskursvorträgen öfter mal zu sagen, also da kämpfe ich selber damit oder das nehme ich selber noch nicht ernst genug oder da muss ich selber auch noch immer wieder neu umkehren. Das gehört, glaube ich, ein bisschen auch zur Ehrlichkeit dazu, aber man sollte einen geistlichen Weg gehen, dann kann man auch andere dazu anleiten. Das ist das Erste und Wichtigste eigentlich.
Was sollte man unbedingt lassen, wenn man jetzt einen Glaubenskurs machen will oder an einem teilnehmen will? Was geht auf keinen Fall?
Ja, es ist im Konflikt anfangen. Also wenn man es ganz praktisch sieht, wird man ja normalerweise einen Glaubenskurs in einer Gemeinde halten. Und dann sollen zumindest die Verantwortlichen der Gemeinde auch dahinter stehen. Also es muss mit dem Einverständnis des Pfarrers geschehen. Auch wenn der vielleicht selbst nicht aktiv dabei mitwirkt, sollte er dahinter stehen, sollte einverstanden sein. Und möglichst sollte auch der Pfarrgemeinderat zugestimmt haben. Wenn man im ganz privaten Raum in der kleinen Gruppe einen Glaubenskurs durchführt, wird es darauf nicht so ankommen. Aber wenn Widerstände da sind, dann ist es besser zu warten. Und erstmal ein bisschen Überzeugungsarbeit zu machen. Also ich kenne da einige Leute, die jahrelang gewartet haben, bis ihr Pfarrer überzeugt war von dem, was sie so Gutes in ihrer Gemeinde bewirkt haben und dann auch mal einverstanden war, dass man Glaubenskurs macht.
Die Do's und Don'ts der Glaubensverkündigung mit dem Fokus auf Glaubenskurse heute hier bei uns. Das ist jetzt leider auch schon mit einem Blick auf die Uhr an dem Ende angekommen, dieses Thema für heute. Und dazu sprach ich mit Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, dem Beauftragten für Glaubenskurse und Evangelisierung in der Erzdiözese Freiburg. Er hat auch das erwähnte Buch geschrieben mit dem Titel »Im Geiste neu – Glaubenskurse für Einzelne und Gruppen«. Die Daten zu diesem und auch den weiteren Büchern von Dr. Schäffer erhalten Sie beim Hörerservice unter 08328 921 110 oder bei den Infos zur Sendung auf unserer neuen Homepage auf horeb.org. Dr. Schäffer, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Gedanken in dieser Sendung heute. Vergelt's Gott.
Ja, auch Ihnen vielen Dank.
Auch herzlichen Dank an all unsere Hörer. Wenn Sie möchten, können Sie die Sendung gerne kostenfrei als CD bestellen ab Montag unter der Rufnummer 08328 921 120. Auch als Podcast ist sie beim Grundkurs des Glaubens auf horeb.org herunterladbar. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon und ich wünsche Ihnen jetzt auch noch viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb und bitte zum Abschluss Sie, Pfarrer Dr. Schäffer, um die Spendung des priesterlichen Segens.
Ja, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und schenke euch seinen Frieden.
Amen.
Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.